eigentlich wissen sollen. Und ich sage immer, wenn ein kleines Pflänzchen, wir haben so einen Gemüsegarten angelegt, und wenn das Pflänzchen nicht von Anfang an Schutz hat gegen die Schnecke, die Würmer, normales Wasser bekommt, Nahrung bekommt, gesunde Boden hat, dann ist die Chance groß, dass es ein gesundes Stück Gemüse wird. Und die meisten Christen sind wie ein krankes Gemüse. Da ist kein Kragen rundum, da sind Schnecken, die reinkommen und so weiter. Und wenn sie heute überleben und normal wachsen, ist es ein Wunder heute. So spät ziehen wir daran. Und deswegen möchte ich mir einiges sagen über, was die Bibel sagt, über was jeder Christ eigentlich wissen soll. Und ich möchte anfangen mit einem Text aus 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 13. Dann fangen wir mit Vers 11 und Vers 12 und danach Vers 13. Nochmals, der Teufel versucht immer, dich zweifeln zu lassen, bist du wirklich errettet. Und wenn du eine Sünde begangen hast, das kann ein Christ nicht tun, dann bist du nicht wirklich errettet. Und nochmals, die Frage ist, bin ich, wie kann ich wissen, dass ich wirklich errettet bin? Und die Antwort ist, ewige Sicherheit. Und das ist zu finden in einer Person, die dir die Sicherheit gibt, und das ist der Herr Jesus Christus. 1. Johannes 5, Vers 11, 12 und 13. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisset, dass ihr das ewige Leben habt und dass ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Das heißt, Gott möchte, dass du wissest, dass du das ewige Leben hast. Na, was ist ewiges Leben? Leben ohne Ende. Das heißt, Rettung hat kein Ende. Dein Heil, deine Seligkeit hat kein Ende. Weil du hast ewiges Leben, es ist in dir und es hört nicht auf zu existieren. Na, was bedeutet Sicherheit? Schweizer liebe Sicherheit. Anders hätten die Schweizer niemals so viele Versicherungen gehabt. Das ist unmöglich. Wenn ein Land Versicherungen hat für eigentlich alles, sind es die Schweizer. Und das heißt, sie möchten sich sicherstellen, das heißt, sie denken negativ über was falsch gehen kann und damit zahlen sie ein bisschen Geld. Das Tragische ist, dass sie kein Geld investieren möchten in ihre Seele oder eigentlich in die Suche nach Sicherheit für ihre unsterbliche Seele. Ich spreche mit einem jungen Mann, er ist Versicherungsvertreter. Und er versucht mir allerlei Versicherungen anzudrehen, aber die ewige Sicherung für seine Seele, die nichts kostet, die möchte nicht unterschreiben. Obwohl Gott in Christus mit seinem Blut bezahlt hat für diese ewige Sicherung. Na, Sicherheit kann man vielleicht zusammenfassen mit der Idee, einmal errettet, immer errettet. Das heißt, dass wenn ein Sünder Buße tut, wahre Reue zeigt, und anerkennen, dass nicht ihr Dinge falsch getan hat, aber dass ihr selber das Problem ist. Dass ihr selber schuldig ist gegen Gott als Sünder und nichts Gutes in Gottes Augen tun kann, dass Gott dann sagt, deswegen gebe ich dir genügend Glaube, um meinen Sohn Jesus Christus aufzunehmen als seine persönliche Erlösung. Wenn er das tut, dann hat er keine Angst mehr zu haben über die Strafe der Sünde. Die Gegenwart der Sünde ist noch das, was wir nicht haben, das soll sein, wenn wir entrückt sind. Die Gegenwart der Sünde, das ist die Macht der Sünde, da kämpfen wir jeden Tag gegen oder sollen wir den Herr gegen kämpfen lassen. Aber die Strafe der Sünde ist bezahlt am Moment, dass man glaubt an Jesus Christus Blut. Das ist fertig, das ist Vergangenheit. Und du kannst es wissen, wir haben es gelesen, 1. Johannes 5, Vers 13, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Habt, nicht haben sollt, wie ein guter Reformierter oder Katholik sagt. Die sagen, ja, hast du ewiges Leben? Ja, ich hoffe es. Ja, wann? Ja, wenn ich bei Gott komme. Und wer entscheidet das dann? Ja, Gott. Nein, das entscheidest du, wenn du durch Glaube an Christus, Jesus Christi aufnimmt, das heißt, der Auserwählte aufnimmt, oder der Auserwählte Christus auserwählt, dann bist du ein Auserwählter geworden. Wisst ihr das? Jesus Christus ist Gottes auserwähltes Kind. Hör ihm, sagt Jesus Christus, mein geliebter Sohn. Wenn du ihn aufnimmst, Gottes Auserwählte aufnimmst, oder auserwählt als Erlöser, als Heiland, durch Glaube allein, du bist in Christus und dann bist du automatisch auch ein Auserwählte Gottes. Auserwählt von Gott in Christus. Nun, viele haben ein Problem mit Sorgen. Sie machen sich Sorgen über ihre Rettung. Und der Grund ist, dass sie zwei Dinge durcheinander holen. Das ist ihre Position und ihr Zustand. Die Position ist, dass ein Mensch durch Glaube an Christus eins und für ewig errettet ist. Das ist seine Position. Ja, man kann es vielleicht so sagen, hier hat man den lebendigen Gott und hier hat man den Sünder, er versucht sich zu retten, das geht nicht. Und Gott sagt dann, weißt du was, am Moment, dass du meinen Sohn Jesus Christus aufnimmst, dann werden deine Sünde auf Christus gelegt und du kommst hier stehen, ein neues Herz und dann bist du ein Kind Gottes geworden. Wenn ein Mensch dann sündigt, heißt das, dass er seine Gemeinschaft mit Jesus Christus verlieren kann. 1. Johannes 1, Vers 9, er muss seine Sünde bekennen, um die Gemeinschaft wieder zurückzubekommen. Aber er ist eins und für ewig errettet durch Glaube allein an Jesus Christus. Und das heißt, wenn du das einmal gemacht hast, dann bist du ein Kind Gottes. Du kannst noch sündigen, aber du kannst niemals mehr zurückgehen und deine Rettung verlieren. Du kannst deine Gemeinschaft verlieren, wenn du nicht täglich deine Sünden bekennst und Gottes Wort liest. Das ist der Unterschied. Und viele denken, wenn sie hier sind und sie lesen keine Bibel mehr und versündigen sich, ich bin nicht ein Kind, ich habe jetzt alles verloren. Ja. Das ist Unsinn, das ist nicht wahr. Also zweitens, der Teufel versucht dich zweifeln zu lassen über Gottes Verheißungen, dass Gott nicht fähig ist, dich zu behalten, weil du noch immer vielleicht gerne sündigst. Und der Teufel sagt immer, ja, sollte Gott gesagt haben. Er versucht immer Zweifel zu geben an die Wahrheit von seinen Worten. Das ist das Problem mit mehr als einer Bibel in der Gemeinde. Wenn du mehr als einer Bibel hörst, dann sagst du, ja, ich habe das und du hast das. Und was ist es nun? Also dann sagt der Teufel, ja, sollte Gott gesagt haben, du musst Griechisch lernen, du musst Hebräisch lernen. Und dann findest du heraus, es gibt 10 Hebräische Alte Testamente und 20, 30, 100 griechische Neue Testamente. Dann weißt du noch nichts. Deswegen sagen wir, wir haben ein Buch. Und dann die Früchte kennen wir im Baum. Dieses Buch hat mir Frucht gegeben aus je ein griechisches Neuen Testament. Die deutsche Lutherbibel. Oder im Englisch, die King James Bibel, in Englischsprache. Und zum Zweiten, da kommt der Terror, den Gott durch den Teufel erlaubt, wenn du nicht steht auf Gottes Verheißungen. Ich weiß nicht genau, wo die Referenz ist. In Englisch heißt es The King of Terrors. Was ist die Referenz da? In, wo steht? The King of Terrors?
Forces.
Nein, Terrors. The King of Terrors. Es ist also, der Feind wird als ein Wesen gezeigt, als ein Wesen, was Terror liebt. Hölle, Pfuhl des Feuers, Angst anjagen, Tod, Krieg, das liebt er. Und er kann auch Leute wirklich runterputzen, wenn sie keine Sicherheit haben über die Tatsache, dass Jesus Christus sie eins und für ewig gekauft hat mit seinem Blut und dass sie niemand Sorgen machen müssen, dass sie die Rettung wieder verlieren. Ein Beispiel, was du tun könntest, wenn du Zweifel hast, ist die eigene Namen einfüllen in Gottes Verheißungen. In Psalm 91 zum Beispiel lesen wir in Vers 15 und Vers 16. Psalm 91, Vers 15 und Vers 16. Ich lese erstmal, wie es steht geschrieben, und dann kannst du deinen eigenen Namen einfügen. Psalm 91, Vers 15. Er ruft mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren machen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihm zeigen mein Heil. Nun können wir den Namen infüllen, also ich nehme meinen eigenen Namen mal. Nico ruft mich an. So will ich Nico erhören. Ich bin bei Nico in der Not. Ich will Nico herausreißen und zu Ehren machen. Ich will Nico sättigen mit langem Leben und Nico zeigen mein Heil. Dann wird es persönlich.
Ja.
Das ist ganz einfach. Du kannst auch machen mit Johannes 3, Vers 6. Also Gott hat Jürg geliebt. Es ist ein einziger Sohn gegeben, hat, dass Jürg, wenn ihm glaubt, nicht verloren würde, sondern das ewige Leben hat. Das ist persönlich gemacht. Und Leute sagen oft, ja, ich glaube schon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber ist er für dich gestorben? Ja, weiß ich nicht. Ist er für deine Sünden am Kreuz gegangen? Deine Sünden? Ja, hoffe ich. Wo sind deine Sünden nun? Ja, auf mich selbst. Sieh? Er hat Kenntnis hier, aber er kann überzeugen hier. Nein. Und das ist ein Unterschied. Und das ist ganz einfach, aber du musst das, so einen einfachen Trick, nütze das, mache Notiz. Und lass jemand, die ganz nah ist, dasselbe Einfluss an, nun kann ich es für mich selber im Glauben anwenden. Und das ist rettendes Glauben. Mein Leben von geistlich Tod zu geistlich Leben. Dann möchte ich etwas sagen über das Gefahr oder die Bedrohung von Glaubwürdigkeit. Es gibt verschiedene Gründe, um Gottes Wort nicht als Tatsache zu glauben. Und das ist ein Problem, das viele Christen auch haben. Wir können Gott nicht buchstäblich auf sein Wort nehmen. Und einige Gründe ist, dass die Bedrohung, dass Sünder dann Gottes Verheißung missbrauchen. Und darum sagen oft Leute, ja, du kannst eine ewige Sicherheit haben. Der Grund ist, dass sie sagen, ja, wenn du errettet bist, dann kannst du leben, wie du willst. Hast du mal gehört? Vor allem die Pfingstcharismaten sagen, ja, das ist schon einfach. Du glaubst in Jesus Christus, bist errettet und dann kannst du nicht immer weiter sündigen. Hast du mal gehört? Dann sagen sie, ja, dann kann man das wieder nicht sagen. Dann muss man auch lernen, dass man es verlieren kann. Das ist der Grund, um zu sagen, Rettung ist nicht für ewig. Obwohl Gottes Wort das sagt, es ist ewig. Dann schauen wir, was Gottes Wort darüber sagt in Römer Kapitel 6, Vers 1 und Vers 2. Römer 6, Vers 1 und Vers 2. Dann lesen wir, was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde wollen leben, die wir abgestorben sind? Also es hat Leute, Christen, die sagen, ja, weißt du was, du bist nun errettet, aber wenn du einfach mehr sündig bist und Gott ist so gnädig, ja, kann er einfach mehr Gnade und Vergebung geben. Das ist, wie Leute denken. Und dann sagt Paulus, nein, Vers 2, das sei fern. Wie sollten wir, also neugeborene Christen, gekauft mit dem Blut Christi, in de Sünde wollen leben, die wir abgestorben sind? Dat is een neue Natur, Christus in dir, door de Heilige Geist. Und die hat kein Interesse mehr an alle Mühen und alle Sünden von früher. Die will heilig, recht leben, zu Gottes Ehre, nach seinem Willen. Dat is kein Verlangen mehr, um in Sünde leben zu wollen. Das heißt, die jungen Leute, die das sagen, die haben ein Problem mit ihrer alten Natur. Die sagen, ich möchte noch meinen alten Menschen ein bisschen nachfolgen. Bin schon bekehrt, aber ein bisschen Sünde hier noch, ein bisschen Sünde da noch. Braucht nicht doch ganz vollkommen Hingabe zu zeigen. Doch. Warum? Weil Christus hat vollkommen Hingabe gezeigt für dich am Kreuz. Dann darf er auch von dir vollkommen Hingabe fragen. Dann. Das zweite Problem ist, dass der Feind es nützen kann oder ausnützen kann. Das heißt, die Verheißung über ewige Sicherheit. Das heißt, er möchte alles daran tun, um Gottes Verheißung in Frage zu stellen. Sterker noch, das ist das, was er gemacht hat am Anfang schon. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 1 lesen wir, das ist der Feind, die spricht in Form einer Schlange zu. Die Frau, und das ist ein bisschen Bauerfrau, wahrscheinlich Eva, die hat gesagt, weißt du, ich brauche nicht bei meinem Mann zu sein, ich kann mir selber schon alleine schaffen und ich nehme den Feind schon alleine ran und wenn er kommt, dann braucht mein Mann nicht zu rufen, ich schaffe das schon, dachte sie. Und hier fängt es an, wo fängt die erste Sünde an, in 1. Mose 3, Vers 1. Die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu dem Weib, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. Siehst du das Fragezeichen? Das ist ein positiver, ja, sollte. Der Feind, was er tut, er sagt nicht, das ist nicht die Wahrheit, er sagt, ja, du sagst schon, Luther ist korrekt. Aber das Griechisch sagt das und das und das. Das war Hebräisch und das und das und das. Und diese Übersetzung sagt das und das und das. Dann kann das doch nicht richtig sein. Sie? So, stellt hier eine Frage. Fangt an, Zweifel an zu pflanzen. Das ist ganz böse. Und lasst der Feind nicht erlauben, diese Gedanken im Kopf zu pflanzen. Was kannst du tun? Lerne Bibel. Stelle also nicht Punkt. Das ist alles. Jesus wurde dreimal versucht von der Feind in der Wüste, kurz vor seinem öffentlichen Dienst. Und jedes Mal sagt Jesus in Matthäus 4 und Lukas 4, dreimal, es steht geschrieben. Und er zitiert das berühmte Buch Mose. Und jedes Mal lässt der Feind ab von Jesus oder geht in eine andere Versuchung. Es steht geschrieben. Na gut, ich wurde gerettet, ich war 19 Jahre, 20 Jahre alt. Und dann habe ich gedacht, ja, bin ich gerettet? Ich habe hier gesündigt, das kann doch nicht sein. Der Feind sagt, ich bin nicht gerettet. Wie kannst du gerettet sein? Wie kannst du mit Christus das machen? Das geht doch nicht. Und dann ich musste lernen, dass Gott sagt, 1. Johannes 5, Vers 12 und 11 und 12, das aber ist das Zeugnis, dass Gott hat uns das ewige Leben gegeben, das Leben ist in seinem Sohn. Wenn der Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Schreib in deine Bibel auf, Datum dabei, dann durch Gottes Gnade hat er mich errettet durch sein Blut. Und geh immer zurück. Das hat Gott gesagt, darauf vertraue ich nicht auf meine Gedanken, meine Zweifel, meine Idee und was Gott sagt in seinem Wort. Damit fangst du an mit ewiger Sicherheit. Geh gleich auch für andere Sachen im Leben. Gott gibt dir eine Verheißung. Halte fast an diese Verheißung. Und nicht an deine Ideen, deine Zweifel. Dann drittens, dann haben wir natürlich auch die Bedrohung von Sünder, die das Punkt von ewiger Sicherheit verwirren. Es gibt eine Menge Leute, die nicht verstehen, das, was die Bibel sagt über ewige Sicherheit. Und das Problem ist, dass du kein Mensch vertrauen musst. Du kannst schon Menschen nachfolgen, aber der Herr musst du vollkommen vertrauen, alles prüfen anhand von seinem Wort. Er sagt es so in Römer 3, Vers 4. Es bleibe vielmehr also, Gott sei wahrhaftig und alle Menschen falsch. Punkt. Das ist es. Alle Menschen falsch. Du dich auch, aber Gott nicht. Dann musst du das Wort kennen.
Nein.
Und daran festhalten. Es gibt auch Leute, die sehr im Fleisch sind oder nicht mal von neuem geboren sind. Und als Theologe oder Prediger versuchen, den Glauben von unerlösten Leuten durcheinander zu bringen. 1. Korinther 2, Vers 14 sagt, der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Das heißt, eine Person, die natürlich ist, also nicht von neuem geboren ist, die hat den Geist Gottes nicht. Eine Person, die hier steht, getrennt von dem lebendigen Gott, hat den Geist Gottes nicht, hat kein Licht, kein Geist der Wahrheit, kein Verständnis von der Heiligen Schrift. Er kann Griechisch, Hebräisch, Latinisch, Aramäisch und so weiter kennen, aber ich kann niemals erkennen, was de Heilige Geist ihm als beste Lehrer offenbaren kan. Ja, en er was een oude theologe. Hij was 80 jaar oud. Tübingen, Göttingen studiert und so weiter. Konnte alle alte Sprachen. Vier Bücher geschrieben. Und er war von hem tot. Und da kam ein kleines Mädchen auf hem zu und sagte: Jo, Opa, wo gehst du hin, wenn du stirbst? Na, sagte er: Ich weiß nicht, ich hoffe an ihn natürlich. Wieso? Ich bin Theologe, ich habe studiert, ich habe Prediger bin ich gewesen, Pastor gewesen und so weiter. Und ich habe Recht getan, ich habe treu meine Frau gewesen und so weiter und so fort. Oh, sagt sie. Also du warst nicht sicher. Er sagt, ja, das stimmt. Er sagt, es ist schade für dich. Wieso, sagt er dann? Ich bin sicher.
Amen.
Oh, du bist sicher. Und wie alt bist du dann? So kleine Knirps, 10.
Amen.
Und du gehst mir sagen, dass du weißt, aus dem Himmel kommst und ich weiß es nicht. Sagt sie. Du weißt es nicht und ich schon. Aber wie weißt du das dann? Na, sagt sie. Ich weiß es einfach. Aber wie weißt du das dann? Ja, weil Jesus ist in meinem Herzen.
Amen.
Und er zeugt mit meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Wo steht das geschrieben, sagt sie dann. Dann sagt Mädchen, ich zeige dir mal. Und sie nahm den alten Opa mit, nach Römer 8, Vers 14.
Amen.
Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Vers 16. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind.
Nein.
Der Geist hat es gezeugt. Ja, ich weiß es einfach. Und er wusste es nicht einfach. Warum nicht? Er hat nicht den Heiligen Geist. Er hat seine Kenntnis, seine Werke, seine Ausbildung, aber hat nicht Vertrauen alleine auf die Person des Blut von Jesus Christus. Das ist ein Unterschied. Dann, wie kannst du wissen, dass du sicher bist? Ewig sicher bist und niemals mehr verloren werden kann. Erstens ist das, wir sind nur in Römer 8, dass wir ein Teil von Gottes Familie geworden sind durch Glauben an Jesus Christus. Und in 1, Vers 12 sage ich, für ihm aber Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Also du kannst ein Kind Gottes werden, du bist adoptiert in Gottes Familie, dass Gott als himmlischer Vater bekommen, als neue Mutter bekommen, nach Neue Jerusalem. Und du hast Jesus Christus nicht nur als Erlöser, aber auch als Freund, als älterer Bruder bekommen. Und wenn du einmal in einer Familie geboren bist, dann bist du Teil von dieser Familie. Und du kannst nicht mehr aus dieser Familie weggeboren werden. Das ist unmöglich. Warum? Weil du hast in Grundbuch, Grundregister, wie heißt das hier, geschrieben, ich bin so und so und so, Kind von so und so. Und Eltern können dich enterben, die können die Gemeinschaft verbrechen, wenn du zum Beispiel in Drogen gehst und alles stirbt und so weiter, aber du bleibst den Namen deines Vaters halten. Warum? Du bist von seinen Samen sein Blut gezeugt. Die Bibel sagt in 1. Petrus 1, Vers 23, als sie wiederum geboren sind, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das er ewiglich bleibt. Nou, unvergängliche Samen ist das reine Wort Gottes. Und Apostel 20, 28 sagt, das Blut Jesu ist das Blut Gottes. Reines Blut, ohne Sünde, wodurch du erlöst worden bist. Du bist erlöst durch das Blut und neu geboren durch das unvergängliche Samen Gottes. Adoptiert in Gottes Familie eins und für ewig. Unvergängliche Samen. Du bist in diesem Buch des Lebens geschrieben und niemand kann die dann rausholen. Deswegen sage ich Römer 8, Vers, wir haben es schon Vers 14 gelesen, Vers 15. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch aber mal fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, lieber Vater. Deshalb gibt Zeugnis unseren Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Erben Gottes, Miterben Christi. Das ist genug, wenn du ein Kind bist. Ein Kind erbt. Warum sollst du erben? Du bist ein Kind Gottes geworden. Nur Kinder erben. Und der Anfang von diesem Erbe ist der Heilige Geist. Und zweitens, wir werden adoptiert vom Vater. Aber zweitens, du wirst gekannt von dem Sohn. Vergleich das bitte mit Johannes 10, Vers 27. Johannes Kapitel 10, Vers 27. Da lesen wir: Denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Auch ein Vers, um auswendig zu lernen. Weil das ist immer der Feind, der in die Anklage kommt und ist ein Lügner und ein Mörderer. Und Gott sagt ganz klar, dass er ein Gott ist, der nicht lügen kann. Der Feind lügt die ganze Zeit. Alles, was außerhalb dieses Buches ist, ist nicht zuverlässig. Und dieses Buch alleine ist zuverlässig, damit kannst du deine Seele vertrauen über, für die Ewigkeit, durch die Hölle, also weg von der Hölle, und mit jedes andere Detail in deinem Leben. Wenn Gott etwas sagt hier, ist es so. 4. Mose 23, Vers 19 sagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Er ist zuverlässig. Das ist ein Problem für die meisten Leute. Weißt du, warum die meisten Leute nicht zu Gott kommen, zu Christus kommen? Sie haben kein Vertrauen.
Dass er kein Mensch ist.
4. Mose 23, Vers 19. Dritte Mose 23, Vers 19. Wichtig, um auch zu lernen. Ich meine, gut, dass, also, an viele kommen nicht zum Glauben, weil sie haben, sie sind so, so ein Misstrauen haben sie da.
Vierte Mose
23, Vers 19. So ein Misstrauen an Menschen und an ihre Vater oder ihre Mutter, dass sie deswegen unbewusst auch kein Vertrauen zu Gott haben. Viele sind aus einer kaputten Familie gekommen. Sie haben kein Vertrauen auf niemand, Straßenkinder. Dann müssen sie diesen Gott glauben. Und tun sie nicht. Und das Problem ist für die Christen heute. Die ganz fremd, sie vertrauen Jesus mit ihrer Seele an, aber nicht für die anderen Aspekte ihres Lebens. Kinder, Ehemann, Ehefrau, Arbeit, Karriere, Gottes Wille und so weiter. Dann sagen sie, nein, das möchte ich selber im Griff haben. Gott, dann gibt es mehr. Warum? Weil er kann nicht lügen. Wenn er etwas sagt, ist es so und führt er es durch. Unabhängig, was du denkst und was du tust. Und nochmals, Gottes Wille ist nicht, dass ein Mensch verloren wird, dass sie alle zu Erkenntnis der Wahrheit kommen, zu Bekehrung, zu Buße kommen. Nou, ich will, dass niemand verloren wird. Ich möchte sie alle auserwählt haben. Aber sie sind nur auserwählt, wenn sie, ein Sünder, Christus durch Glauben gewählt haben. Dann sind sie in Christus auserwählt. Wenn sie es nicht gemacht haben, sind sie auch nicht auserwählt. So einfach ist es. Nou, drittens sagt die Bibel, du bist versiegelt worden durch den Heiligen Geist. Das ist die dritte Person. Also adoptiert vom Vater in de hand des Sohnes und versiegelt mit Gott den Heiligen Geist. We lesen in Epheser Kapitel 1, Vers 12 bis Vers 14. Epheser Kapitel 1, Vers 12 bis Vers 14. Auf dass wir etwas sein zu Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hoffen, durch welchen auch ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, ja, durch welchen ihr auch, da ihr glaubt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Also wir haben ein Siegel bekommen. Und das Siegel von diesem Geist der Verheißung, diesem Heiligen Geist der Verheißung, ist der Herr Jesus Christus. Also durch seinen Geist. Und diesen Heiligen Geist ist ein Pfand. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte was Bargeld bekommen, dann sagt dieser Laden, ja, wie viel ist das Uhr wert? Und dann sagen sie vielleicht, na, das ist vielleicht 50 Stutz wert. Dann musst du das Uhr hinterlassen, Pfand, und dann bekommst du 50 Stutz. Ein Pfand. Und Gott sagt eigentlich, nein, weißt du was? Ich verspreche euch den Himmel. Und dann Erbe, 1000 Jahre reich. Ja, wie weiß ich das, dass ich das bekomme? Dann sagt er, das ist ein Pfand. Was ist das Pfand? Den Heiligen Geist. Das ist eine Person in dir. Wenn er gut, wenn wir waren letzte Woche in Kiew auf die Straße, haben da gepredigt, Burnouts aufgezeichnet. Und dann kam ein älterer Mann zu uns und wollte sprechen, Anatoli. War denke ich schon 55 Jahre alt. Und ich habe gesprochen mit ihm und dann hat er gesagt, ja, er möchte auch Jesus Christus als Erlösermann aufnehmen. Und dann haben wir gebetet, hat den Herrn nachgebetet, hier kommt er als unser Vater. Und hat den Herrn aufgenommen. Und ich war dann gut, er hat ihn gebetet, hat sich bedankt. Und da habe ich gesagt, na, was haben Sie nun gebetet? Ja, ich habe Jesus Christus gefragt, in mein Herz zu kommen, meine Sünden zu vergeben. Und ich sage, ja, aber wo ist er nun dann? Ist noch immer im Himmel.
Amen.
Ganz süß, weil sie ein kleines Kind so fanden. Er ist 54 Jahre alt, weißt du, ganz, ganz schön zu sehen, das sah in seinen Augen nach, da war Freude da, da war Ruhe da. Und das war der Heilige Geist in ihm. Und das war das Pfand von Gott, sagt, einmal kommst du in den Himmel, Herrlichkeit, aber das Pfand, das ist genau das, was ich hier dir gebe. Und das spürst du auch, wenn der Heilige Geist reinkommt. Ich habe Leute gesehen, die müssen auch weinen, echt weinen von Freude. Als die Last weg ist, dass sie Freude, dass sie echte Freude bekommen, das ist so schön zu sehen. Trick ist, die Freude zu bewahren. Ne, weil der Feind versucht, unsere Freude in Christus wegzunehmen. Und das tut er unter anderem durch Lügen zu weiterzugeben. Glaub Gott nicht, glaub der Pastor nicht, glaub der Prediger nicht. Nein, Gott will, dass du dieses Buch festhaltet. Sag ich immer, der Feind hasst dieses Buch. Wirklich hasst es, tiefgründig. Und wenn du dieses Buch aufnimmst und glaubst, wirst du ebenso attackiert, wie der Teufel dieses Buch attackieren möchte. Wenn der böse Dinge schrieb, wie über dich gesagt, mit einem Ziel, wenn ungläubige Christen dich nicht glauben, weil du mit viel Lasten geredet, dann glauben sie auch nicht die Verheißung Gottes in diesem Buch. Das ist das dritte Ding. Das ist der Schlüssel. Also kommen wir nach Johannes 14, eine sehr wichtige Sache, weil Leute denken auch, ja, man kann den Heiligen Geist doch verlieren. Und dann gehen sie oft zu Passagen, Matthäus 25, die Gleichnis von der fünf Törichten, fünf weise Jungfrauen, die gehen nach Hebräer 3, 6, speziell Hebräer 10, und dann, ja, du kannst den Heiligen Geist doch verlieren. Aber das sind Passagen, die nicht lehrmäßig für einen Christ anzuwenden sind. Die gehören zur Trübsalzeit, wenn die Gemeinde weg ist. Hier in Johannes Kapitel 14 ist er eine Verheißung bezüglich der Gemeinde, bezüglich Christen, über den Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 16 und Vers 17. Ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich, den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, und er bleibt bei euch und wird in euch sein. Heiligen Geist, Zukunft. Seit Pfingsten kommt in dir. Und wie lange bleibt du da am Ende von Vers 16? Ewiglich. Das ist die Tatsache. Ewiglich bleibt er da. Nun nehmen wir an, dass ein, und er bleibt in dir. Nehmen wir an, dass du in die Hölle kommen könntest, nach deiner Rüstung. Nehmen wir an, das wäre möglich. Wer soll auch dann für ewig in die Hölle sein müssen? Der Heilige Geist. Weil er bleibt ewig in dir, richtig? Nou, dan moest de Heilige Geist auch voor ewig in die Hölle sein. Zo'n Teil von Gott sollte ewig in die Hölle sein. Richtig? Nee. Das ist die Konsequenz, wenn man hier glaubt, was man sagt. Ja, das kann nicht. Gott kann nicht ewig in die Hölle sein. Das heißt, ein Christ ist ewig errettet, aber seine unbekannte Sünde kann die Gemeinschaft mit Gott als Vater kaputt machen. Aber nicht die Seele wieder verloren gehen lassen. Nun, unsere Rettung ist noch nicht vollkommen. Zwei Drittel ist schon vollkommen. Am Ende, dass du von neuem geboren bist, wird dein Geist von neuem geboren, du bist natürlich tot. Der Geist muss wieder geboren werden. Du bist tot in Übertretungen und Sünden, sagt Epheser 2. So Adam und Eva sind direkt gestorben, nachdem sie vom verbotenen Frucht bekommen haben. Wie dann? Geistlich, weil ihr Geist direkt tot. Körperlich starben sie ein paar Jahre später. Na, die Seele nun von einem Christ ist erlöst, zurückgekauft durch das Blut von Jesus Christus. Aber wir haben zu dritte, 1, 2, 3, wir haben noch ein Leib am Körper. Und das ist noch nicht erlöst. Also diese zwei hat er selig gemacht, aber der Leib noch nicht. Und der Leib ist der gleiche Leib, als wir nun haben. Und das ist der dritte Teil, das spricht über die Gegenwart der Sünde. Und die Gegenwart der Sünde ist weg am Moment, dass wir körperlich entrückt sind und beim Herrn sind. Wir lesen in Philipper Kapitel 3, Vers 20 und 21. Unser Wandel aber ist im Himmel, von dem wir auch warten des Heilens Jesu Christi des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er ähnlich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung, damit er kann auch alle Dinge ihm untertänig machen. Das nichtige Leib. Wenn wir in der Bibel haben, was hast du da in deiner Bibel? In Philipper 3, 21?
Welcher unseren nichtigen Leib.
Okay, das ist korrekt. Dieses nichtige ist gut da. Hier haben wir die Schlachterbibel, 2000, die soll unter evangelischen heute die beste Übersetzung sein. Und wir schauen mal, was sie mit nichtig gemacht haben, weil das ist meistens ein negatives Wort. Und der Geist in der Bibel ist oft, das muss ein bisschen positiver sein. Und Philipper 3, Vers 21 sagt, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. Das Leib der Niedrigkeit. Das ist nicht so negativ wie das nichtige Leib. Sagst du zu Miss World, ja, das ist ein wichtiges Leib. Wie reagiert sie dann? Oder zu dem Mr. Universe, weißt du, mit seinem Fitnesszeug, das ist ein wichtiges Leib. Dann wird er verrückt. Das ist wie Gott es sagt. Wichtiges Leib. Niet een Leib, der erniedrigt wird. Das ist was anderes. Das ist positiver, für dich gemeint. Nun, wie kann man dann sicher sein, dass der Heilige Geist dieses neue Leben in dir implantiert hat. Erstens ist es eine Botschaft von Sicherheit. Gott sagte, dass er in 1. Johannes 5, Vers 13, diese Dinge habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt in den Namen des Sohnes Gottes, auf dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt.
Nein.
Also das ist eine Sicherung. Du sagst, aber ich habe noch keine Sicherheit. Nimm Zeit, um in Gottes Wort zu lesen. Lass deine Gedanken dich reinigen durch Gottes Wort und die Sicherheit kommt von selber, wenn du in Gottes Wort bleibst. Weil der Feind kann nicht die Blödsinn in den Gedanken anpflanzen, wenn du gleichzeitig Gottes Wort liest und vor allem auswendig lernt. Weißt du, warum die meisten Christen kaum wachsen und die unsicher sind, weil sie lernen keine Bibelstelle auswendig. Ja, wo die Kanäle sind, CDF 1, 2, 3 und so weiter, das kennen sie schon. Aber sie können keine Bibelstelle sagen. Ich bin zu alt. Du kannst auch eine Telefonnummer auswendig lernen, oder nicht? Eine E-Mail-Adresse. Und diese Site. www.blablabla. Du kannst auch eine Bibelstelle auswendig lernen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ein pro Woche. Tut dich gut. Lese Gottes Wort. Es ist wie Seife. Zum Beispiel, ich habe gerade noch die Job und dann komme ich nach Hause und dann bin ich etwas von und sage, nicht rein. Da gibt mir keine Umarmung. Du stinkst, du schwitzt, nicht auf der Couch sitzen. Geh mal weg und dusche mit Seife, sage Seife, und dann so frisch. Na, das ist auch mit Gott so. Du bist in der Welt mit TV, Internet, mit Arbeit, mit Menschen, die einfach nur Blödsinn und Sünde reden. Und Gott sagt dann, hey, wenn du in die Gemeinschaft, wenn du wieder kommen möchtest, du kannst die Sünde schon bekennen jeden Tag, aber ich möchte auch, dass du das Wort nimmst, um dich zu reinigen. Wie Seife. Alle Schmutz und Stinkzeug muss weg. Das ist das, was das Buch tut. Weißt du, warum viele Christen heute das Problem mit diesem Buch haben? Sie lieben den Schmutz. Immer ein kleiner Buch, so David oder so. Oder rennt er rennt rum, du bist schmutzig, du bist freudig. David ins Bad oder so. Nein, ich will nicht. Sie lieben den Schmutz, die Kinder. Junge Kinder lieben Schmutz. Sie machen sich immer gerne schmutzig und wollen dann in den Schmutz bleiben. Und die müssen lernen, in die Gemeinde zu kommen. Sie müssen lernen, das Gott wollte, oder was zu lesen. Das möchten sie nicht gerne. Warum nicht? Das ist zu schwer zu verstehen. Nein, du kommst nicht hier, es ist zu klar zu verstehen.
Ja.
Nur die Bibel ist klar als keine andere Bibel. In Englisch, die King James ist klar als jede andere englische Bibel. Damit haben sie ein Problem. Die klare Sprache. Hölle, Sünde, nichtigen Leib. Da brauchst du kein Wörterbuch voor zu haben. Du musst ein zettes Herz haben, um das durchstehen zu können. Ich sage immer, wenn du ab und zu nicht ein bisschen böse bist, dann passt, stimmt etwas nicht. Wenn du ab und zu sagst, das stimmt nicht, das musst du tun, ich weiß nicht alles, aber Gott, der Heilige Geist, kann die Dinge offenbaren, die nicht richtig sind. Dann kannst du böse werden auf mich, dann sage ich, ich habe das Buch nicht geschrieben, hat der Herr geschrieben. Aber wenn niemand böse wird, stimmt etwas nicht. Weil der Herr möchte dich ab und zu auch treffen, wenn da unbewusste Sünde ist, schon im Herzen. Dass du im Herzen schon ein bisschen dich in die Welt ziehen möchtest. Dann kannst du besser rangenommen werden durch Predigt, bevor du reingehst. Wenn du reingehst und dann Jahren bleibt, musst du danach Jahren ernten, was du im Fleisch gesät hast. Wenn ich dir das sagen lasse von Gottes Wort oder die Predigt, dann hast du so klug, hast du Zeit gewonnen. Zweitens, diese Botschaft ist nicht nur eine Botschaft von Sicherheit, aber auch von Wiederversicherung. Das heißt, Gott möchte, dass du, wenn du weißt, ich bin ein Kind Gottes, dass du es weitergibst. Dass du lernst zu sagen, du hast vom Herzen geglaubt, mit dem Munde bekennst, so wirst du selig, aber lerne auch mit dem Munde anderen über Christus zu bezeugen. Lerne, wenn du die Chance bekommst, zu sagen, hey, weißt du was, darf ich etwas zu lesen geben? Was ist das dann? We waren heute bij Windmarkt in Herisau. We moesten daar een oude tafel loswerden. En dan kwamen we hierheen. En er waren zo, ik denk, 10 jongens. Van niets te doen. En de Saunam. Ha! Van nooit geboren. Dat is van zo'n kleber hinten op de auto. Je moest van nooit geboren worden. Van nooit geboren worden. Wie geeft dat dan schon? Dat is ganz einfach, wie gesagt. Wenn de boosheid van de zonde unglaublich Christen, dan is van nooit geboren. Ah, Reinkarnation. Nein, keine Reinkarnation. Ik ben geen Hindu. Nou, ze hebben dingen genomen, ze hebben misschien zo'n fremdschouw voor ons, want ze zijn nog niet aan kant door. Toen heb ik gedacht, hé, ik heb nu een nieuw traktaat, leer ik raad. Toen zei ik, hé, hier, is mijn comic lezen, ja, over William Himmel komen kan ze in hun en zijn kans doen. Ja, eins. Want alle woorden ze hebben, wie kleine kinderen. Ze zeiden, oh, wat is de zuzigheid? Alle 10, alle hebben genomen. En dan ging het lekker varen met Allah, die kleine kinderen zo. En deze. Nou, je kon de koets, de joiners geven, het moest werken, we hadden het ermee. Nou, je kon het traktaat niet te lassen. Dat is ideaal, niet meer een paar traktaten mee. Want wanneer het wel geest in laden, dat zo lezen geweest is dan. Ja, Bijbel kom ik. Kom ik u bij die goede nachricht? Dan kom ik bij de nachricht, kunnen ze sjouwen. Als ze interesse hebben, e-mailadressen, ze hebben dan website, telefoonnummer, goed zijn voor gratis Johannes Evangelium voor de Bijbelkurs. Van de 100 vielleicht een is interesseerd. Dan krijg je een website, dan kan je het downloaden, dan kan je ze hier reizen. Goed, ze zijn Johannes geven. Hé, zie bij ze niet. We waren in Johannes, in Balgach, laatste montag of zo, Johannes. En gingen weg, daarvoor moest je het als essen dan. Dan hadden we zo'n kleine imbis bezocht, want daar kwam zo'n grote kerel aan. Zo'n hemel zei hij, hè? Ik zei, ja, ik kom uit Holland, ik was Amerika. En toen? Serbië. Zo, Serbië. Wisselen de reden ze uit, of ze even in Gedeon konden een kleine traktaat in te lassen. Ik heb niet gelezen. Kan de chick komen. Had daarvoor nog wat gegeven was, een zuzigheid enzovoort. Kleine dingen. Nee, ze mag geen jullie doorheen. Ze zei, ja, als ze gelezen. Denkst u daarvan? Als we willen geen koende had, eins of eins. Dat wijst niet. Ja, ze zijn ook zeker. Want wenn wir kein Traktat geben, wie dan? Die Overzeugen, die Mormonen, die Vrije Evangelische, dingen die die Traktaten austeilen in de Vrije Evangelische Gemeinde heute, die kan ze vergessen. Die hebben een Woche Evangelisation, meistens, en de rest machen ze nichts. Einde wird zur Ausgabe genommen, denk ich. Dat kunnen we schon tun. Beten wir für Gelegenheit, een Traktat zu verteilen, om een Zeugnis abzulegen. En wenn sie dan sagen, was ist, dan sagst du, es geht um Jesus Christus. Leere Grab, was dan? Ja, er is auferstanden. En wieso dan? Ja, weil er Gott ist und ja, warum muss er dann sterben? Für eine Sünde, dann bist du rein. Dann sende ich der Botschaft von die Versicherung. Gott hat dich versichert, um ewiges Leben zu beanspruchen, wenn du stirbst. Und hat dich versichert, dass du niemals in eine Hölle gehen musst. Das Blut Christus hat deine Sünden vollkommen weggewaschen. Und er hat dich ewiges Leben gegeben. Niemand kann dich aus der Hand von Jesus Christus und der Hand des Vaters nehmen. Und das ist eine Versicherung, die jede Schweizer sich freuen soll. Das kostet ihnen nämlich nichts. Das ist die einzige Versicherung, die gratis ist. Und die wollen sie nicht haben, das ist auch tragisch, nicht? Eine Versicherung, die gratis ist, umsonst, und die wollen sie nicht haben. Nun, denken wir nach, wenn Leute sagen, nein, ich glaube nicht, dass ich ewig gerettet bin. Die haben auch, Menge heute. Eine freie evangelische Gruppe, eine pfingstcharismatische Gruppe. Was du dann tust, ist erstens, du beschränkst Gottes Macht. Du sagst, Gott ist nicht fähig, um, wenn er mich einmal errettet hat, für ewig zu bewahren. Das sagst du eigentlich. Obwohl Gott es klar sagt. Also du beschränkst, du verneinst, du verleugnest Gottes Wort und Gottes Macht. Ich glaube, es in, ich schaue, ob ich ihn so finden kann, eine Referenz da in Petrus, dacht ik. 1 Petrus 1. Ja. 1 Petrus 1, vers 5. 1 Petrus kapitel 1, vers 5. Dan lezen we hier. Euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet, zur Seligkeit, welche zubereitet ist, dass sie offenbar werden zu der letzten Zeit. Ihr seid aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt. Das ist Gottes Macht, nicht deine Macht. Nein, du beschränkst also Gottes Macht und du sagst, das kann er nicht. Zweitens, du beschränkst Gottes Liebe. Was an Liebe, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Also hat Gott die Welt oder dich geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gegeben hat, auf dass du, den ihm glaubst, nicht verloren werdest, sondern das ewige Leben haben. Du beschränkst Gottes Liebe, sagt er, Liebe ist nicht so weit, dass er mich für ewig retten könnte. Und drittens, du beschränkst Gottes Rettung. Wenn Jesu sagt am Kreuz, es ist vollbracht, dann sagst du, nein, es ist nur halb vollbracht, weil ich kann noch immer meine Rettung verlieren. Richtig? Das sagst du dann. Na, das stimmt nicht. Dann machst du Gott eine Lüge. Weil wenn Jesus sagt, es ist vollbracht und er ist Gott offenbart im Fleisch, ist es vollbracht. Und dann kann man Gott danken, dass es vollbracht ist. Die Kirche Rom sagt, ja, aber das geht noch weiter in die Messe. Dat is een lüge. Wenn het zo wäre, is Gott een lüge. Maar hij had er niet die Wahrheit gesprochen am Kreuz, dat is verbracht. Meneer Lübnewerer war als Sünde gestorben und konnte nicht auferstehen. Aber er ist auferstanden, deswegen hat er die Wahrheit gesprochen. Es ist vollbracht und das heißt, dass die Rettung eins und für ewig ist durch den Glauben an Jesus Christus. So einfach kann man es bestens sagen. Und da kann man sich darin freuen. Und natürlich freue ich mich in das, die Tatsache von meiner Rettung. Und dann zweitens ist es an dir, um dann im Glauben auch weiter zu ziehen. Wir sollen nächstes Mal weitergehen über, was passiert dann, wenn du mal dich versündigst. Und wir versündigen uns allemaal irgendwann in der Zeit. Aber wenn du sündigst, was passiert dann? Und es sind verschiedene Dinge, die passieren können. Und wie kannst du dann die Beziehung mit dem Herrn wieder in Ordnung machen? Zwischen dich als Gottes Kind und Gott als einen himmlischen Vater. Das ist ganz wichtig. Weil viele Leute, die versündigen sich und die tun keine Buße und die bleiben weiter in Sünde. Der Teufel klagt sie an im dritten Himmel. Und schlussendlich kommt da eine Trennung, Scheidung in der Ehe, zwischen den Kindern, in der Gemeinde. Alles Mögliche kann passieren. Und es braucht nicht zu sein, wenn wir unsere Sünde bekennen und versuchen, uns nicht zu versündigen. Vater, wir danken nochmals für dein Wort und hilf uns auch, dein Wort ernst zu nehmen, zu beanspruchen und in Glaube aufzunehmen. Segne dein Wort, was wir versucht haben, weiterzugeben, dass jeder auch sich freuen darf in die Sicherheit vom ewigen Leben. Durch Gnade und Glaube an dir, das beten wir im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Amen.